Stephen D. Lewitt und Stephen J. Dubner. Super Freakonomics. Über Erdabkühlung, patriotische Prostituierte und Selbstmordattentäter mit Lebensversicherung. Was sind deiner Meinung nach momentan die größten Herausforderungen für die Menschheit? Klimaerwärmung, Finanzkrise, Terrorismus oder Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen müssen? Das könnte sein. Aber was ist mit all den Nobelpreisträgern, Professoren und Superhirnen? Warum finden die dafür keine Lösung? Die Antwort ist einfach, weil sie an der falschen Stelle nach Lösungen suchen. Voilà, hier kommt der Trick. Der Wirtschaftswissenschaftler Stephen Levitt und sein Co-Autor Stephen Dubner stellen mit Super Freakonomics eine Sichtweise vor, durch die wir mit Hilfe von Daten und Statistiken die Welt so betrachten, wie sie wirklich ist. Statistiken sind zwar trocken und scheinen auf den ersten Blick langweilig, doch wenn wir genauer hinsehen, enthüllen sie uns erst, wie verrückt unsere Welt eigentlich ist. So schaffen wir es mit den richtigen Fragen und den richtigen Daten, wirklich jedes Problem zu lösen. Falls dir die Erderwärmung eine Nummer zu groß sein sollte, kannst du mit Super Freakonomics auch einfach nur herausfinden, warum deine Katze auf dein Sofa pinkelt oder ob du deine neuen Laufschuhe besser gleich oder erst nächste Woche kaufen solltest. Anhand von vielen überraschenden Beispielen wirst du lernen, wie die Super Freakonomics Methode funktioniert und nebenbei noch einen vergnüglichen Streifzug durch die Absurditäten des menschlichen Verhaltens unternehmen. Blink Nummer 1. Mit Statistiken können wir unsere Welt besser verstehen. Verstehe einer diese Menschen. Wenn wir auf einem Waldspaziergang jemanden beobachten, der seine Cola-Dose einfach auf den Boden wirft, werden wir vermutlich sauer. Wir verstehen einfach nicht, wie jemand so dumm und verantwortungslos handeln kann. Leider können wir nicht in den Kopf dieser Leute gucken, aber es muss doch die Möglichkeit geben, so etwas zu verhindern, oder? Die Politik versucht schon lange, das Verhalten der Menschen so zu beeinflussen, wie sie es gerne hätte. Dabei stolpert sie allerdings oft über das Gesetz der unbeabsichtigten Konsequenzen. Denn eine Maßnahme, die ein bestimmtes Verhalten fördern soll, führt manchmal zu ganz anderen Resultaten, mit denen niemand gerechnet hätte. In Deutschland versuchte die Regierung zum Beispiel, die Menschen dazu zu bringen, weniger Müll zu produzieren und führte Preise für die Müllentsorgung nach Volumen ein. Das Ergebnis war aber nicht, dass die Leute versuchten, weniger Müll zu produzieren, sondern dass sie begannen, Essensreste in der Toilette hinunterzuspülen, anstatt sie im Mülleimer zu entsorgen. Die Folge war ein rasanter Anstieg der Rattenpopulation in den Abwassersystemen. Bestimmt nicht das, was sich die Regierung vorgestellt hatte. Um solche Verhaltensweisen vorauszusehen, sind Statistiken die beste Methode. Bevor wir wirklich in Aktion treten, sollten wir erst einmal die möglichen Konsequenzen genauer untersuchen. Bei dem Beispiel der Müllentsorgung hätten vor der Umsetzung erst einmal Interviews mit Verbrauchern durchgeführt werden sollen. So hätten die Verantwortlichen schnell herausgefunden, dass sie damit vielleicht ein Problem scheinbar lösen, aber sich ein ganz anderes aufhalsen. Vermutlich hätten sie sich dann gegen die Abgabe entschieden und sich etwas anderes überlegt. Das Sammeln und Analysieren von Daten und Statistiken hilft uns in jedem Bereich dabei, Menschen und ihre Handlungen besser zu verstehen. In den nächsten Blinks sehen wir uns ein paar Beispiele dafür an. Blink Nummer 2. Denken wie ein Ökonom enthüllt viele Geheimnisse unserer Gesellschaft. Heute, so kurz nach der Finanzkrise, ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um darauf hinzuweisen, aber auch wenn die Ökonomen im Großen und Ganzen hier versagt haben, ist ihre Sichtweise im Kleinen manchmal sehr nützlich, um unsere Welt aus einer aufschlussreichen Perspektive wahrzunehmen. Wir haben von Betriebswirten und Unternehmern oft ein negatives Bild. Dabei denken wir an egoistische Typen, die gerne ihre Ellbogen einsetzen, um möglichst viel Profit zu machen. Doch eigentlich ist an ökonomischem Denken und Agieren nichts verkehrt. Denn in Wirklichkeit handelt es sich dabei nur um eine besondere Art, die Umwelt zu analysieren und entsprechend tätig zu werden. Im Prinzip tun Ökonomen nichts anderes, als mit Hilfe von Daten bestimmte Annahmen zu treffen. Das Ergebnis ist eine objektive Sichtweise, mit der wir den Unterschied von erwartetem und tatsächlichem Verhalten erklären. Sehen wir uns dazu ein Beispiel an. Der Sommer 2001 wurde in den USA als der Sommer der Haie bekannt. Ein 8-jähriger Junge verlor nach einem Haiangriff einen Arm und in den folgenden Monaten war die Berichterstattung voll von anderen Haiangriffen. Jedem Amerikaner musste es so vorkommen, als seien die Haie in diesem Jahr besonders zahlreich und aggressiv. Ein nüchterner Blick auf die Statistiken zeigt aber ein ganz anderes Bild. Die Zahl der Haiangriffe war genauso hoch wie in den Vorjahren, nur die Berichterstattung war sprunghaft angestiegen. Um das herauszufinden und nicht wie alle anderen der gleichen Meinung aufzusitzen, müssen wir uns allerdings kurz Zeit nehmen und uns wie ein Manager oder Unternehmer in ein paar Zahlenreihen vergraben. Dazu ist es nicht nur wichtig, sich die Zahlen und Daten anzusehen, sondern auch die richtigen Fragen zu stellen. Wenn wir uns zum Beispiel gefragt hätten, ob die gestiegene Zahl der Haiangriffe mit dem Wetter zusammenhängt, hätten wir tagelang in Wetterhistorien geblättert, ohne jemals die Wahrheit herauszufinden, nämlich, dass die Angriffe von vornherein gar nicht zugenommen haben. Blink Nummer 3. Statistiken zeigen, dass Prostitution wie jedes andere Geschäft funktioniert. Die meisten Unternehmen werden von Männern geleitet. Das erklärt auch teilweise, warum sie mehr verdienen als Frauen. Doch das älteste Gewerbe der Welt wird schon immer von Frauen dominiert. Und wenn wir uns die Prostitution ein wenig näher ansehen, stellen wir fest, dass sie nach den gleichen Regeln funktioniert wie jedes andere Business auch. Vor 100 Jahren waren Prostituierte zum Beispiel viel besser bezahlt als heute. Die Everly Butterfly Girls, die um 1900 in einem berühmten Bordell in Chicago arbeiteten, konnten zum Beispiel auf ein Jahreseinkommen von bis zu $430.000 kommen. Davon kann eine durchschnittliche Sexarbeiterin heute nur träumen. Woher dieser Preisverfall? Das liegt an den grundlegendsten Pfeilern der Preisbildung: Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage war damals höher, denn Sex vor der Ehe war nicht üblich und ein anständiges Mädchen wäre damals nie auf die Idee gekommen, ihre Jungfräulichkeit und Ehre dafür aufzugeben. Trotzdem war der Bedarf natürlich da und die Prostituierten konnten ihn decken. Auf der anderen Seite war aber auch das Angebot geringer, denn damals war Prostitution nicht nur mit dem kompletten gesellschaftlichen Aus verbunden, sondern noch dazu illegal. Wer als Prostituierte arbeitete, riskierte also Gefängnisstrafen oder Schlimmeres. Beides zusammen führte zu hohen Preisen. Später änderten sich die Umstände. Sex vor der Ehe wurde normal und die moralische Barriere der Prostitution niedriger. So sanken die Preise im Laufe der Zeit immer weiter ab. Neben diesem großen Trend unterliegt der Preis für käuflichen Sex auch kurzfristigeren Schwankungen. Sudhir Vankatesh, ein Soziologe der Columbia University in New York, hat zum Beispiel in einer groß angelegten Studie herausgefunden, dass die Damen bei Kunden, die einen wohlhabenden Eindruck vermitteln, gerne höhere Preise verlangen als bei solchen, die eher ärmlich wirken. Auch besondere Ereignisse wie Thanksgiving, wenn viele Menschen zu ihren Familien reisen, führen zu höheren Preisen in den Bordellen und bei Prostituierten. In diesen Zeiten gibt es sogar sogenannte Saisonprostituierte, die sich nur über die Feiertage etwas dazu verdienen wollen und sonst einem geregelten Job nachgehen. Blink Nummer 4. Mit Statistiken können wir Terroranschläge vereiteln, bevor sie passieren. Nicht nur speziellere Themen wie die Prostitution, sondern auch Geschehnisse, die im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, können wir mit Hilfe von Statistiken neu bewerten und effektiv auf sie reagieren. Auf Grundlage von Daten ist es möglich, Terroristen ausfindig zu machen, bevor sie aktiv werden. Um Terroristen zu verstehen, müssen wir wissen, woher sie kommen. Alan Krueger, Wirtschaftsprofessor an der Princeton University, analysierte die Daten über Terroristen aus einem Newsletter der libanesischen Hisbollah sowie von 129 Märtyrern und glich sie mit der durchschnittlichen Bevölkerung des Libanon ab. Die Ergebnisse waren überraschend. Entgegen verbreiteten Vorurteilen stammten die meisten Terroristen nicht aus armen und bildungsfernen Schichten, sondern aus Familien der Mittel- und Oberschicht. Ihre Motivation war nicht Armut oder Unwissen, sondern der Wunsch, eine politische Aktion durchzuführen. Solche Untersuchungen können wir uns zunutze machen, um uns vor zukünftigen Terroranschlägen zu schützen. Anstatt tausende Unschuldige vorsorglich zu überwachen, sollten wir uns auf solche Menschen konzentrieren, die bestimmte Kriterien erfüllen. Ein Datenanalyst aus dem Bankwesen, dessen Name aus Sicherheitsgründen nicht genannt wird, hat einige weitere dieser Kriterien zusammengetragen. Denn allein aus den Kontobewegungen eines Menschen ist es möglich, viel über ihn zu lernen. So heben muslimische Terroristen zum Beispiel freitagnachmittags kein Geld ab, denn das ist die Zeit für ihre Gebete. Wenn jemand eine Lebensversicherung abschließt, ist davon auszugehen, dass er keinen Selbstmordanschlag plant. Denn im Falle eines Suizids zahlen diese Versicherungen natürlich nichts. Ein Algorithmus, der aus diesen Kriterien erstellt wird, wird natürlich niemals perfekt sein, aber er hilft uns dabei, Verdächtige zu finden, die sonst nicht aufgefallen wären. Wir müssen uns aber auch immer darüber im Klaren sein, dass es sich hier um Korrelationen und nicht um Kausalitäten handelt. Nicht jeder, der aus einer Familie der Mittelschicht kommt und freitags kein Geld abhebt, ist automatisch ein Terrorist. Blink Nummer 5. Wir sind weder völlig egoistisch noch völlig altruistisch. Oft sind wir ziemlich schlecht darin, uns zu erklären, wie Menschen eigentlich ticken. Ein ewiges Streitthema ist dabei unser Umgang mit Zivilcourage und Gerechtigkeit. Wie bei den Preisen für Prostituierte gibt es erstaunlicherweise auch hier einige langfristige Trends. 1964 wurde die 28-jährige Kitty Genovese in New York erstochen. Die New York Times berichtete, dass an diesem Tag bei unterschiedlichen Angriffen 3 Personen verletzt wurden. Die Angriffe wurden von mindestens 38 Personen beobachtet und kein einziger rief die Polizei. Ein Beispiel dafür, dass die Menschen keine Zivilcourage hatten. Alle dachten, dass sich schon jemand anderes darum kümmern würde. Und die Gesellschaft bekam ein bestimmtes Bild von sich selbst. Die Menschen sind apathisch, egoistisch und kümmern sich nicht um Unrecht. Doch nur 20 Jahre später sah die Sache wieder ganz anders aus. Plötzlich waren alle überzeugt, dass der Mensch im Grunde seines Herzens ein altruistisches und soziales Wesen mit einem starken Gerechtigkeitssinn ist. Der Grund dafür war die Spieltheorie, die in den 80ern einige ganz neue Erkenntnisse brachte. Es gab zum Beispiel ein Experiment, das auch das Diktatorspiel genannt wurde. Dabei durfte eine Person fiktives Geld mit einem Fremden teilen oder auch nicht. Das Ergebnis war, dass fast alle Teilnehmer das Geld gerecht zwischen sich selbst und dem Fremden aufteilten, und zwar unabhängig davon, wann und in welchem Land das Experiment durchgeführt wurde. Es schien so, als hätte der Tag, an dem Kitty Genovese ermordet wurde, in einem anderen Universum stattgefunden. Die Menschen der 80er waren kooperativ und gerecht. Aber manchmal sind die Dinge eben nicht so, wie sie scheinen. John List, einer der bekanntesten Ökonomen dieser Zeit, wandelte das Diktatorspiel etwas ab. Die Teilnehmer konnten nicht nur Geld abgeben, sondern auch welches stehlen. Und sie mussten vor dem Experiment arbeiten, um das Geld zu verdienen. Und siehe da, plötzlich war es mit dem Gerechtigkeitssinn gar nicht mehr so weit her. Das zeigt, dass wir Daten nicht blind vertrauen dürfen. Manchmal bilden sie die Realität nicht richtig ab. Blink Nummer 6. Manchmal gibt es für komplizierte Probleme eine unerwartete Lösung. Wenn wir die richtigen Daten erheben und sie sorgfältig analysieren, werden sie uns aber nicht auf eine falsche Spur führen, sondern uns manchmal überraschend einfache Lösungen für scheinbar unerklärliche Probleme eröffnen. Sobald wir vor einem kniffligen Problem stehen, ist es hilfreich, alle Daten zu sammeln, die damit im Zusammenhang stehen. Dazu gibt es ein schönes Beispiel. Im Jahr 1847 erkrankten 6 Frauen, die für eine Geburt in ein Krankenhaus nach Wien gekommen waren, plötzlich an dem tödlichen Wochenbettfieber. Der ungarische Arzt Ignaz Semmelweis begann, nach den Ursachen zu suchen. Er fand heraus, dass Frauen, die zu Hause gebaren, seltener an dem Fieber erkrankten. Schließlich fiel ihm auch noch auf, dass Frauen, die bei der Geburt von einem Arzt begleitet wurden, häufiger erkrankten als diejenigen, bei denen nur eine Hebamme anwesend war. Semmelweis wurde schließlich klar, was die Lösung des Problems war, als einer der Ärzte sich bei einer Autopsie in den Finger schnitt und daraufhin an einer Infektion starb, die durch Partikel von der Leiche verursacht worden war. Im Gegensatz zu den Hebammen führten die Ärzte Autopsien durch, und liefen dadurch Gefahr, die Mütter mit gefährlichen Keimen anzustecken. Die Lösung war simpel: Hände waschen. Heute gilt seine Studie als die Grundlage der evidenzbasierten Medizin. Für uns erscheint die Lösung mit dem Händewaschen logisch und selbstverständlich, doch damals kam sie für alle Beteiligten überraschend. Ebenso verhielt es sich mit einer anderen Sicherheitsmaßnahme, die heute Standard ist. Bevor in den 50er Jahren der Sicherheitsgurt erfunden wurde, experimentierten die Ingenieure intensiv mit weicheren Reifen, um die Anzahl der Verkehrstoten durch Autounfälle zu senken. Daher ist es wichtig, dass wir nicht nur Daten erheben, die direkt mit unserem Problem zu tun haben, sondern auch die Augen für ungewöhnliche Perspektiven und ganz andere Ansätze öffnen. Blink Nummer 7. Die Klimaerwärmung ist schwer zu bekämpfen, weil sie so komplex ist. Wie versprochen, beschäftigen wir uns jetzt auch noch mit einem der wirklich großen Probleme und sehen uns an, wie wir ihm mit Hilfe von objektiven Daten und der richtigen Perspektive beikommen. Das Problem an der Klimaerwärmung ist, dass die Diskussion darüber von verschiedenen Mythen und Verzerrungen bestimmt wird. So hat zwar jeder seine Meinung, doch meistens basiert diese auf falschen Annahmen, nicht auf Fakten. Es ist zum Beispiel üblich, die Industrie und den Verkehr verantwortlich zu machen. Wer für 2 Tage in die Karibik zum Kurzurlaub fliegt, ist ein Umweltsünder, das ist Konsens. Was dabei übersehen wird, ist, dass über 50% der schädlichen Treibhausgase weder aus Schornsteinen noch aus Auspuffen kommen, sondern aus Kühen. Eine vernünftige Diskussion des Themas müsste sich also in eine ganz andere Richtung bewegen. Erschwerend kommt noch hinzu, dass das Klima an sich eine sehr komplexe Angelegenheit ist und dass wir damit keine Experimente durchführen dürfen. Wir haben schließlich nur eine Atmosphäre und die brauchen wir noch. Bei vielen Faktoren sind wir uns daher überhaupt nicht sicher, ob und wie sie das Klima beeinflussen. Das macht es natürlich nicht einfacher, eine sachliche öffentliche Diskussion über das Thema zu führen. Dann gibt es noch einen ganz großen Stein auf dem Weg zu einer Lösung: externalisierte Kosten. Diejenigen, die den Klimawandel verursachen, zahlen nicht dafür. Weder die riesigen Rinderherden in Südamerika noch die Millionen Autos und LKWs in den Industrienationen kümmern sich darum, was sie mit unserem Klima anrichten. Zahlen müssen andere. Heute sind das vor allem kleine Inselstaaten, deren Fläche sich um Meter für Meter verringert, doch in der Zukunft wird es auch Städte wie New York, Sydney oder Amsterdam treffen, die sich dann vor dem steigenden Meeresspiegel schützen müssen und die Kosten dafür natürlich selbst tragen dürfen. Solange wir keine Anreize dafür haben, unser Verhalten und unseren Konsum zu verändern, wird sich nichts tun. Daher ist es so schwer, gegen den Klimawandel vorzugehen. Doch wenn wir unsere Perspektive verändern, ist eine Lösung vielleicht gar nicht so weit entfernt. Blink Nummer 8. Wir könnten die Klimaerwärmung durch mehr Luftverschmutzung stoppen. Wir investieren ungern Geld in ein Problem, das erst in der Zukunft akut wird. Schließlich wäre es möglich, dass es sich in der Zwischenzeit von selbst löst und wir das Geld zum Fenster herausgeworfen haben. Es kann aber sein, dass es gerade für den Klimawandel eine relativ günstige Lösung gibt, die jetzt sofort wirksam wird und das Problem ein für alle Mal aus der Welt schafft. Dazu müssen wir ein paar Jahre zurückblicken. Im Jahr 1991 brach der philippinische Vulkan Pinatubo aus, mit erstaunlichen Konsequenzen. Der feine Staub des Ausbruchs hing noch mehr als 2 Jahre in unserer Atmosphäre und sank nur sehr langsam zu Boden. Während dieser 2 Jahre sank die weltweite Temperatur etwas ab und Bäume und andere Pflanzen wuchsen etwas schneller. Nathan Myhrvold, damals Chef der technischen Entwicklung bei Microsoft, überlegte, ob es nicht möglich wäre, sich diesen Effekt gezielt zunutze zu machen, indem wir aktiv das Wetter beeinflussen. Solche Eingriffe in das natürliche Klimasystem werden auch als Geoengineering bezeichnet und tatsächlich könnte hier die Lösung für unser Klimaproblem liegen. Ein Report der National Academy of Science aus dem Jahr 1992 kam zu dem Schluss, dass Schwefeldioxid in der Stratosphäre eine positive Wirkung auf die Temperaturen auf der Erde hat. Es müsste nur viel höher gepumpt werden als die Abgase von normalen Fabrikschornsteinen. So könnten 100.000 Tonnen Schwefeldioxid pro Jahr in der Stratosphäre die Erwärmung in der Arktis stoppen und in der gesamten nördlichen Hemisphäre abschwächen. Und das müssten wir nicht einmal künstlich herstellen. Es reicht schon, wenn wir die Abgase von existierenden Fabriken in einer Art Schlauch weiter nach oben leiten. Diese Methode wurde nach einem russischen Klimaforscher Budikos Blanket genannt. Sie wäre nicht nur relativ günstig und leicht zu realisieren, sondern könnte auch jederzeit wieder rückgängig gemacht werden, wenn wir das wollen, denn nach einer bestimmten Zeit sinken die Feinstoffe von selbst wieder zurück auf den Erdboden. So, das waren die Blinks zu Super Freakonomics von Stephen D. Lewitt und Stephen J. Dubner. Die Kernaussage dieses Buches lautet: Nur mit Hilfe von Daten und Statistiken verstehen wir menschliches Verhalten und die Natur wirklich. Wenn wir die richtigen Fragen stellen und objektiv bleiben, können wir selbst für die kompliziertesten Probleme manchmal erstaunlich einfache Lösungen finden. Was du konkret umsetzen kannst: Gönn dir einen Perspektivwechsel. Du stehst gerade vor einem kleineren oder größeren Problem und kommst nicht weiter? Dann wird es Zeit, um das Problem herumzulaufen und es von der anderen Seite zu betrachten. Versuche, einen ganz neuen Blickwinkel darauf zu erhaschen. Sammle alle möglichen Daten und Informationen darüber, grüble dann noch einmal neu über die Lösung nach und gib auch zunächst abwegig erscheinenden Möglichkeiten eine Chance. Denk daran, auch das Händewaschen vor der OP erschien früher absurd. Hat dir das geholfen? Wir geben uns sehr viel Mühe, die Kernaussagen der Bücher so aufzubereiten, dass du viel daraus mitnehmen kannst. Jeder Blink wird von mindestens 6 Menschen bearbeitet und geprüft. Wir freuen uns über ein Feedback unter remember@blinkist.com.